dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hier gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im, nein, nicht im Fanprojekt, sondern in Beutelsbach, Sebastian, hoffe ich mal.
So sieht's aus.
Sitzt der Herr Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Und heute 50. Sendung unter ungewöhnlichen Umständen. Ich hatte überlegt, die Konfettikanone zu zünden. Da habe ich gemerkt, ich sitze allein zu Hause, das wäre blöd gewesen.
Ja, das haben wir sein lassen. Der Grund dafür sind mal wieder Erkältungskrankheiten, die sich diesmal im Hause Rose breit gemacht haben. Und wir wollten nichts riskieren. Wir haben ja noch eine Menge vor in den nächsten Wochen und wollten da keine Veranstaltungen gefährden. Wenn wir schon dabei sind, können wir vielleicht an der Stelle gleich nochmal darauf hinweisen, dass am 9.7. der große Kandidatencheck ansteht hier bei STR. Andreas Grupp und Berti Suck werden zu Gast sein und sich unseren und auch euren Fragen stellen. Da gibt es dann am Dienstag noch einen Flyer mit allen wichtigen Informationen. Denn, Sebastian, es wird sogar möglich sein, diese Veranstaltung live im Fanprojekt mitzuverfolgen.
Genau, das wird spannend, das Fanprojekt endlich mal wieder dann hoffentlich pickepacke voll mit ganz vielen Leuten, die schlaue Fragen stellen. Und wir zwei dürfen das Ganze dann moderieren. Also es wird für uns auch eine Premiere sein. Also STR live mit zwei Gästen und dazu noch ganz vielen ZuschauerInnen. Also ich freue mich drauf.
Ja, das wird mit Sicherheit großartig. Heute haben wir so eine kleine Barmer Ersatzkassenfolge mit eingestreut. Denn ihr werdet es mitbekommen haben, letzte Woche gab es ja das ausführliche Gespräch mit dem Kommando Cannstatt. Das wurde auch sehr gut angenommen von euch. Herzlichen Dank nochmal dafür. Wer es noch nicht gehört hat, der kann es natürlich tun auf YouTube und allen möglichen Podcatchern. Steht das natürlich noch zur Verfügung. Da sind wir auch schon glücklich, dass wir es nicht irgendwie runternehmen mussten, weil der Inhalt zu ja heikel war. Nein, also der VfB ist da, was das angeht, kritikfähig und hat sich da bestimmt das ein oder andere auch zu Herzen genommen. Heute haben wir uns überlegt, machen wir doch mal einfach so ein kleines Transfer-Update. Es passiert ja eigentlich jeden Tag irgendwas beim VfB Stuttgart gefühlt. Es gibt hier mal News, da mal News, oft auch widersprüchlich. So richtig scheint keiner Bescheid zu wissen, was jetzt ja eigentlich gerade beim VfB ansteht. Wir versuchen, das ein bisschen aufzudröseln und zumindest mal die Dinge, die absolut klar sind, mit euch zu teilen. Und ja, auch das gehört ja dazu in so einem Transferfenster. Der ein oder andere Name wird auch von uns noch mit in den Topf geworfen und wir werden darüber spekulieren, ob Spieler X oder Y zum VfB kommen könnte, passen würde, wie auch immer, Sebastian. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, weil wir haben uns gedacht, wir werden heute nicht länger senden als 60 Minuten, dann gehen wir auch noch so ein paar andere Themen an, die es ja in den letzten Tagen rund um den VfB Stuttgart zu Genüge gab.
Klingt nach einem guten Plan, finde ich. Und ja, wir haben lange kein Transfer-Update mehr gemacht. Und es wurde, glaube ich, unter jedem Video gefragt, ja, super tolle Folge, aber wann gibt's mal wieder Transfer-Updates? Und die Antwort ist jetzt.
Jetzt geht's nämlich los. Also, aber bevor wir jetzt in Medias Res gehen, natürlich wie immer der obligatorische Hinweis, wenn euch VfB STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade auf YouTube mit dabei seid, dann lasst gerne den Daumen nach oben da. Ein Abo gehört natürlich auch dazu. Und wie immer, nicht vergessen, die Glocke abonnieren. Nee, die, ach, das mache ich jedes Mal falsch. Die Glocke drücken, ja, so dass ihr nichts mehr verpasst.
Genau, drückt und abonniert alles, was ihr könnt, wenn ihr unsere Videos guckt und dann passt das schon.
Himmel, das üben wir nochmal. Gut. Bevor wir heute über fixe und potenzielle Transfers sprechen, finde ich eine Einordnung unseres Sportvorstands zu Ausstiegsklauseln, Kaufoptionen und Gehältern hier beim VfB Stuttgart noch sehr mitteilenswert. Fabian Wohlgemuth gab nämlich dem Kicker ein sehr lesenswertes Interview und er ordnete darin mal die aktuelle Sachlage hier in Stuttgart ein. Und Sebastian, ich weiß nicht, ob du mal mit uns teilen möchtest in deinem besten Wohlgemuth-Deutsch, was der Herr Fabian Wohlgemuth zum Thema Ausstiegsklauseln zu sagen hatte.
Genau, also Berliner Schnauze habe ich nicht zu bieten, aber er spricht ja auch nahezu Hochdeutsch, also insofern passt das vielleicht. Ja. Und er sagte, Ausstiegsklauseln sind in der gleichen Gehaltsklasse mit anderen Clubs von oben im Grunde kein Problem. Das Problem, wenn man es so nennen will, ist die fast beispiellose Entwicklung des letzten Jahres.
Ja, und ich glaube, das ist schon das erste Zitat, das eigentlich das ganze Problem, in dem wir uns aktuell befinden, bestens erklärt. Ja, also durch diesen Aufstieg zum Champions League-Teilnehmer sind unsere Spieler nun halt einfach interessant geworden für Clubs, die zum einen ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben und zum anderen eigentlich eine ganz andere Qualität abschöpfen möchten als die, die der VfB Stuttgart bislang zu bieten hatte. So, und dementsprechend ist das natürlich eine extrem dynamische Entwicklung gewesen. Und da dann noch nachzuverhandeln, ist natürlich sehr schwer, weil, wenn man ehrlich ist, hat sich der VfB innerhalb wirklich von 8, 9 Monaten von einem Abstiegskandidaten zu einem Champions-League-Teilnehmer entwickelt. Und ich glaube tatsächlich, dass es für den VfB Stuttgart unter den aktuellen Umständen, das heißt, die Kassen waren und sind wahrscheinlich immer noch nicht brei gefüllt, einfach extrem schwer ist, den Spielern ja irgendwas zu bieten, was es dem VfB dann am Ende möglich machen würde, Ausstiegsklauseln so hoch zu setzen, dass es auch für Vereine wie Bayern München, Borussia Dortmund und natürlich auch englische Clubs zumindest mal wehtut, Ausstiegsklauseln zu bedienen. Und ich glaube, das hat Fabian mit der Aussage ganz gut unterstrichen. Er meinte ja noch zum Thema Ausstiegsklauseln Folgendes, Sebastian.
Jemand davon überzeugen, auf die Verdreifachung seines Gehalts zu verzichten, ist schon ein Brett. Die Verträge, über die wir jetzt sprechen, sind in einer sportlichen Realität entstanden, in der wir zum zweiten Mal in Folge mit großer Mühe das Klassenziel erreicht haben. Den heutigen Maßstab anzulegen, ist ein wenig zu einfach. Nur mit einigen Zugeständnissen konnten wir damals viel Qualität in Stuttgart halten.
Ja, und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das klingt für mich doch erstmal alles sehr nachvollziehbar. Hat das so ein Stück weit zumindest bei dir dafür gesorgt, dass du etwas mehr Verständnis aufbringen konntest für die vergebenen Ausstiegsklauseln der letzten Monate, muss man ja sagen, ja.
Genau, also ich finde, ein Faktor, der bei diesen Verträgen immer gerne ignoriert wird, ist ja der Zeitpunkt des Abschlusses. Und wenn man natürlich einen Vertrag mit dem Spieler abschließt und man steht halt kurz davor, in die zweite Liga abzusteigen, hat man nicht die allerstärkste Verhandlungsposition und beileibe nicht die, die man jetzt halt hat. Und wenn dann natürlich die Möglichkeit ist, entweder man bekommt den Spieler gar nicht für ein weiteres Saison, oder man kriegt ihn halt zu einer Ausstiegsklausel, die sich dann eventuell als zu niedrig ausstellen könnte, wenn man denn so einen astronomisch tollen Höhenflug darlegt wie der VfB, dann entscheidet man sich wahrscheinlich für Ersteres. Und was wir auch schon gesagt haben, wir haben uns ja auch am Samstag lange drüber unterhalten, wir wollen damit auch gar nicht sagen, dass wir unsere Hand dafür ins Feuer legen, dass Fabian Wohlgemuth auch den letzten Euro noch aus diesen Verträgen irgendwie rausverhandelt hat. Keine Ahnung, hat er das nicht. Also vielleicht wäre auch eine etwas höhere Ausstiegsklausel drin gewesen. Aber diese Zahlen, die manchen vorschweben, die vom Stand jetzt gucken und sagen, na, für einen Under, für einen Girassi, für einen Ito, da bräuchten wir doch für jeden Spieler 30 bis 50 Millionen. Das war zum damaligen Zeitpunkt halt überhaupt gar nicht gegeben. Und insofern finde ich das schon sehr plausibel, dass er das dann nochmal so darlegt.
Ja, ich finde, die letzte Passage, die wir mit euch noch teilen möchten, drückt halt genau das Dilemma aus, in dem wir uns befinden. Da sagt er nämlich, die Ausstiegsklauseln sind nicht der saure Apfel, sondern der Ausdruck unserer aktuellen, noch bestehenden wirtschaftlichen Limits. In dem Moment, wo wir in der Lage sind, vergleichbare Gehälter zu bezahlen, stellen Ausstiegsklauseln kein Problem mehr dar. Also ich würde jetzt vielleicht nicht so weit gehen, dass sie überhaupt kein Problem mehr darstellen, aber zumindest ist das halt genau der Punkt, ja. Also momentan ist es halt so, wenn du vom VfB Stuttgart nach Dortmund wechselst, bieten die dir das Doppelte bis zum Dreifachen an Gehalt an. Und das kann der VfB aktuell nicht umsetzen. Und um Spieler überhaupt zu halten, ja, damit sie dann vielleicht nicht vor einem Jahr, keine Ahnung, zu irgendeinem 12-Platzierten oder 10-Platzierten in der Liga wechseln, musst du es dann halt über diese Ausstiegsklauseln irgendwie noch drehen. Und dann sind wir nämlich genau bei dem, was er vorhin beschrieben hat. Die normale Konkurrenz des VfB Stuttgart der letzten Jahre, die können halt keine Ausstiegsklauseln von 24, 25 Millionen bedienen. Ja, und das sind halt sonst eigentlich die Interessenten gewesen, die beim VfB eingekauft haben. So, und das hat sich halt eben jetzt durch diesen rasanten sportlichen Erfolg einfach verändert. Ja, und der VfB Stuttgart ist zwar in der Lage, mit diesen Spielern irgendwie zu verhandeln und Lösungen hinzubekommen. Aber das bezieht sich natürlich nicht auf die Gehälter, die wir imstande sind zu zahlen. Und wenn du das nicht kannst, musst du den Spielern andere Anreize schaffen. Ob das jetzt zum Beispiel der die sportliche Perspektive ist, sei mal dahingestellt, ja, du hast jetzt mal ein Jahr gut gespielt, also es wird schwer, glaube ich, Spieler damit zu überzeugen, dass du nachhaltig sportlichen Erfolg hast hier beim VfB Stuttgart, weil das muss sich jetzt erstmal wieder, ja, also du musst das im Endeffekt jetzt erstmal konservieren können, so eine Leistung, und da sehe ich halt schon durchaus auch Fragezeichen, unabhängig von den Spielern, die jetzt gehen, weil wir zum einen eine Dreifachbelastung haben werden in der kommenden Saison, die meisten Spieler kennen das noch gar nicht, wir haben jetzt eine Europameisterschaft, viele Spieler sind dabei, die waren noch nie bei der Nationalmannschaft, geschweige denn bei einem großen Turnier. Olympia kommt noch mit dazu. Es sind junge Spieler mit im Kader. Da gibt's natürlich dann auch immer mal wieder einfach Täler, die man durchschreiten muss zusammen. Das ist eben so. Bei jungen Spielern geht die Entwicklung nicht immer nur steil bergauf, sondern auch manchmal kurzfristig wieder bergab. Und danach fängt man sich wieder und pendelt sich irgendwo in der Mitte ein. All das musst du halt mit einkalkulieren. Und das macht es, glaube ich, für den VfB Stuttgart und insbesondere für Fabian Wohlgemuth zu schwer, Umstände zu schaffen, die zum einen dazu führen, dass wir keine Leistungsträger abgeben müssen und zum anderen, wenn wir das tun müssen, dann auch wirklich richtig fette Ablösesummen zu generieren. Das ist einfach, also der sportliche Erfolg kam im Endeffekt zu früh.
Ja, und natürlich wird der VfB dann ein Stück weit Opfer des eigenen Erfolgs, dass jetzt halt Spieler gehen für einen Preis, der vielleicht eher auf der günstigen Seite ist. Andererseits darf man ja auch nicht vergessen, funktioniert es ja auch in beide Richtungen. Wir werden später noch über Erendin Demirovic sprechen und der kriegt von Augsburg eine Ausstiegsklausel, wo die sagen, die geben wir ihm, damit er uns von Stuttgart nicht weggekauft wird. Und der VfB könnte das ja normalerweise auch gar nicht. Nur weil man jetzt halt Geld reinbekommt durch andere Ausstiegsklauseln, ist der VfB auf einmal in der Lage, viel mehr Geld auszugeben als vorher. Und da greift dann halt so ein Ausstiegsklausel, wie Augsburg dann ihm gibt, halt auch nicht mehr, weil sich der VfB dann bedienen kann. Und so ist der VfB jetzt so ein bisschen zwischen den Lagern. Ne? Also ganz oben, da reicht es halt nicht, weil die halt viel mehr Geld zahlen können. Aber trotzdem hat man jetzt immerhin genug Geld, um sich dann vielleicht bei Mannschaften zu bedienen, wo man früher vielleicht keine Spieler so einfach hätte rauskaufen können.
Lass uns mal auf Fakten blicken. Ja. Fabian Rieder wurde verpflichtet von Fabian Wohlgemuth. Guck mal einer an. Mhm. Der wird jetzt, Connection, ja. So sieht's aus. Der wird jetzt erstmal für ein Jahr von Stade Rennes ausgeliehen. Stade Rennes, Laie, da klingelt was. Absolut richtig. Auch Serou Girassi wurde damals 2022 zunächst für ein Jahr von Stade Rennes ausgeliehen. The rest is history, könnte man fast schon sagen. Leihgebühr soll so roundabout bei 800.000 Euro liegen. Und dann muss man einfach schauen, ob der VfB Stuttgart in der Lage ist und auch willens, in einem Jahr die Kaufoption zu ziehen, die man sich hat geben lassen. Auch da klingelt natürlich nochmal der Name Girassi durch, denn bei Serou war es ja auch so, der VfB hatte eine Kaufoption, die dann gezogen wurde. Und da müssen wir halt mal einfach schauen, ob es vielleicht eine ähnlich tolle Geschichte gibt mit Herrn Rieder wie damals mit Herrn Girassi. Keine Sorge, kann ich an der Stelle sagen. Es gibt diesmal keine Rückkaufoption, das muss man ja immer dazu sagen. Also es gibt nur die Kaufoption für den VfB Stuttgart, das ist schon mal gut. Und man muss ganz ehrlich sagen, Sebastian, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der Transfer kam fast so überraschend wie Waldemar Antons Wechsel zum BVB. Ja, also den Transfer hatte ja wirklich keiner auf dem Schirm. Der schlug auf einmal auf. Und also ich würde sagen, selbst die besten Transferjournalisten waren überrascht davon, dass der VfB Stuttgart, man muss fast schon so weit gehen und sagen, einen EM-Star verpflichten konnte.
Genau, weil man kann ja nicht unbedingt sagen, dass Fabian Rieder jetzt unterm Radar fliegt. Nee, der spielt auf ganz großer Bühne. So zum Beispiel im Achtelfinale am Samstag gegen Italien hat er auch einen super schönen Freistoß geschossen, der fast ein Schweizer Tor bedeutet hätte. Also der ist schon im Fokus und dass so einer dann zum VfB kommt und, wie du sagst, niemand davon vorher schon berichtet hat, hat mich tatsächlich auch erstaunt, aber auch sehr gefreut.
Dabei hätte der ein oder andere Journalist das vielleicht sogar rausfinden können, denn Rieder stand schon im Winter auf Fabian Wohlgemuths Wunschzettel. Damals scheiterte die Leihe aber, weil Rieder erst im Sommer 2023 für 15 Millionen Euro von Young Boys Bern zu Stade Rennes gewechselt war. Und in so einem Fall erlauben die Regularien keine Leihe im darauffolgenden Transferfenster. Was gut war, der VfB blieb dran. Es gab wirklich kontinuierlich Kontakt zwischen dem VfB und Rieders Berater. Und das war am Ende auch mit ein Grund, warum Fabian Rieder zugestimmt hat zu diesem Transfer. Er war halt einfach geschmeichelt und auch überzeugt davon, dass der VfB Stuttgart ihn unbedingt haben möchte. Gladbach hat es auch noch versucht. Aber letztlich muss man tatsächlich sagen, war es diese Hartnäckigkeit des VfB, diese komplette Überzeugung von ihm als Spieler. Und auch das muss man dazu sagen, auch die Schweizer Nationalmannschaft trug ihren Teil dazu bei, denn angeblich soll es wohl so gewesen sein, dass Fabian Rieder mit dem ein oder anderen Schweizer Teamkameraden, also bei der Nationalmannschaft, über den VfB Stuttgart gesprochen hat und sich da Informationen eingeholt hat. Da gibt's ja den ein oder anderen Sebastian, der hier beim VfB Stuttgart auch schon sehr erfolgreich war.
Ja, und vor allen Dingen ist der Nationaltrainer der Schweizer, der wird auch sehr gut vom VfB hoffentlich erzählt haben. Also da gibt's ja schon viel VfB-Legacy in der Schweizer Nationalmannschaft, und wenn sie dann auch hier in Stuttgart auch noch sind, und da hat er ja auch gesagt, dass er sich immer schon sehr für die Bayern interessiert hat. Also ja, München gut. Ist ja auch nicht so weit weg, aber ja, also es gibt ja noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Nee, aber es scheint doch alles gute Voraussetzungen zu haben, dass er genauso einschlägt wie Gyasi.
Ja, Leo Stergiou soll da wohl nochmal agitiert haben, muss man fast schon sagen. Auch Gregor Kobel sprach in den höchsten Tönen vom VfB Stuttgart. Und Sebastian, der Herr Zuber, auch wenn man ihn vielleicht mittlerweile schon vergessen hat, Grund dafür könnte auch die schlimme Saison sein, die er hier mit dem VfB Stuttgart zumindest für ein halbes Jahr mitbegleiten musste. Aber auch er sprach wirklich in allerbester Art und Weise vom VfB Stuttgart. Und das hat Fabian Rieder am Ende natürlich auch nochmal die Entscheidung etwas erleichtert. Es gab ja auch ein paar nachvollziehbare Kommentare, die darauf abzielten, dass die Schweizer Nationalmannschaft sich aktuell in Stuttgart aufhält und deshalb Fabian Rieder in Fabian Wohlgemuts Blickfeld geriet, weil wir haben es, glaube ich, hier schon mal thematisiert, und wenn nicht, werdet ihr es in den Medien mitbekommen haben. Eigentlich gastiert die Schweizer Nationalmannschaft oben im Waldhotel auf der Waldau und wollte auf der Kickers Trainingsanlage beziehungsweise im Gazi-Stadion trainieren. Dort gab es aber Probleme mit dem Rasen, was dazu führte, dass man für 2-3 Tage an die Mercedesstraße ausweichen musste und dort dann im Robert-Schlien-Stadion trainiert hat. Und gut, also es war jetzt nicht ganz so einfach, dass der Herr Wohlgemuth einfach nur aus dem Fenster geguckt hat und sich gedacht hat, Mensch, da kickt einer nicht schlecht, dann verpflichte ich den gleich mal. Nee, also das hat er schon über andere Scouting-Tools hinbekommen und wie gesagt schon im Winter angeklopft. Ja, und dementsprechend kann man, glaube ich, davon sprechen, dass Fabian Wohlgemuth auch hier seine Hausaufgaben erledigt hat. Aber so ein bisschen Euro, Sebastian, steckt dennoch in diesem Transfer, denn ich habe mir sagen lassen, vor dem Spiel der Schweiz gegen Schottland kam wirklich dann nochmal richtig Fahrt in die Sache. Und angeblich war es wohl so, dass während dem Spiel der Deal finalisiert wurde. Das fand ich ganz spannend. Also der Rieder steht auf dem Platz und der Berater...
In den Katakomben werden da die Verträge unterschrieben.
Ja, möglicherweise. Vielleicht macht man das mittlerweile auch digital, davon ist auszugehen. Aber ja, das fand ich spannend.
Dachte ich. Also.
Ja, wir wissen ja spätestens jetzt, seit es darum ging, Abwahlanträge einzureichen, dass das Fax beim VfB Stuttgart offensichtlich ausgedient hat.
Ja.
Ja. Vielleicht können wir noch ein bisschen was zum Spieler an sich erzählen, weil ich glaube, der ein oder andere wird zum ersten Mal von Fabian Rieder hören, oder vielleicht hat er jetzt bei der Europameisterschaft ihn auf dem Schirm gehabt, aber davor ist er, glaube ich, hier in Deutschland noch nicht so präsent gewesen. Also Fabian Rieder ist erst 22 Jahre, hat dennoch schon einiges vorzuweisen. 6 Champions League Spiele inklusive Tor und Vorlage, 12 Euro League Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen, auch noch 5 Champions League Qualifikationsspiele. Dazu kommen 89 Spiele in der Schweizer Super League. Da hat er 10 Tore erzielt, 14 Vorlagen geliefert. Und in Frankreich machte er für Stade Rennes jetzt 15 Spiele in der Ligue 1 und erzielte auch 1 Tor. Dass er nicht noch häufiger zum Einsatz kam, eben jetzt in Frankreich, hing auch mit einem Mittelfußbruch zusammen, den er sich zu Beginn des Jahres zuzog. Und das führte halt dazu, dass er sich da nie so richtig festspielen konnte. Und man könnte jetzt fast auch schon sagen, gut, dass der Deal damals im Januar nicht zustande kam, weil sonst hätten wir im schlechtesten Fall halt einen verletzten Spieler verpflichtet, der bei uns dann vielleicht in die Reha-Welt gehen kann, aber nichts dazu beitragen kann, dass der VfB Stuttgart in die Champions League kommt. Jetzt ist er wieder fit. An sich, von seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, hat ein super gutes Pressing gegen den Ball, hat er wirklich immer wieder gute Aktionen. Vielleicht jetzt von der Art und Weise, wie er spielt, nicht wie ein Atakan Karasor, sondern eher in Richtung Angelo Stiller. Er führt viele Zweikämpfe, von denen er auch knapp 60% gewinnt. Das ist eine gute Quote. Überhaupt hat er eine sehr robuste, kompromisslose Herangehensweise. Also ich glaube schon, dass er da Herzen erobern kann, statt mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen. Und seine Stärken, das muss man sagen, entfaltet er halt in der Offensive. Ja, ist technisch richtig stark, bringt auch eine hohe Spielintelligenz mit, schießt super Freistöße. Sein XG, ja, auf 90 Minuten liegt bei 0,12. Damit liegt er knapp hinter Enzo Mio, der liegt bei 0,2. Und zum Vergleich auch zum Beispiel in Wu Yong Chong kommt auf 0,2. Um jetzt aber mal zu unterstreichen, dass wir auch Spieler aktuell im Mittelfeld haben, die nicht so oft in die Situation kommen, Tore zu erzielen. Hier mal die Werte von Angelo Stiller, der kommt nämlich 0 auf 0,03. Und bei Atakan Karasor sind es 0,05, wobei XG gibt's bei Ata ja nicht. Wir wissen, der trifft eh nie. Spaß beiseite, der musste sein. Ja gut, ich sag dennoch, also in Sachen Torabschluss, da darf schon noch was kommen. Also da ist er, glaube ich, noch entwicklungsfähig, wenn man das so möchte. Aber er hat halt diesen Mut, ständig abzuziehen. Wie gesagt, durch die Freistöße, die er reinbringt, kann er natürlich dann auch als Vorlagengeber einiges bewerkstelligen, um das mal so zu sagen. Also ich finde diesen Spieler extrem spannend. Also Passspiel ist gut, Passqualität ist auch in Ordnung. Alles noch entwicklungsfähig, aber das ist halt einfach nicht schlecht. Er bringt für mich ein Paket mit, das ihn hier zu einem wirklich guten Herausforderer macht, ja, der dann vielleicht so ein Kandidat für die Top 15, Top 13 beim VfB werden könnte und immer bereit stünde, so würde ich es einschätzen, wenn ein Atakan Karasor oder Angelo Stiller mal entweder gesperrt sind, verletzt sind oder einfach ein Leistungsloch durchlaufen. Ich finde diesen Transfer auch mit diesen Modalitäten erstmal zu leihen, dann diese Kaufoption implementiert zu haben, finde ich super. Sebastian, wie siehst du es?
Das ist ja auf jeden Fall eine Position, wo wir gesagt haben, da ist der VfB relativ dünn besetzt. Du hast halt Angelo Stiller, Atakan Karasor, die gefühlt 34 Saisonspiele machen. Nächstes Jahr werden es mehr als 34 Saisonspiele, die sie machen müssen, wenn sie alle Spiele machen wollen. Und das ist auf jeden Fall eine Position, wo du Bedarf hast. Eine Position, wo man ja immer noch damit rechnen muss, dass vielleicht sogar noch ein Angebot für Angelo Stiller irgendwie reinflattert. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine neuralgische Position gewesen, wo der VfB sich entweder in die Breite verstärken muss, aber auch nicht mit dem Spieler, wo man sagt, na, der ist halt in zwei Jahren soweit, sondern jemanden, wie du sagst, der auch sofort reingeworfen werden kann. Und du hast jetzt jemanden, der spielt mit der Schweiz halt Viertelfinale bei der Europameisterschaft. Ich denke, der ist dann soweit. Und was er halt mit reinbringt, was natürlich ein Stiller und ein Karasor nicht haben, ist die internationale Erfahrung in der Champions League. Also ich finde, das darf man nicht zu gering schätzen, weil da gibt's nicht so viel beim VfB. Und das finde ich wichtig, dass solche Spieler halt auch kommen mit dem Wissen, wie es da dann so abläuft.
Absolut. Wir haben zwar noch Yannick Keitel, der aber immer wieder von Verletzungen geplagt wurde. Also jetzt nur auf Yannick zu setzen, ist riskant. Wenn der fit bleibt, würden sich, glaube ich, Keitel und Rieder schon durchaus dann praktisch den Battle liefern, wer als erster Nachrücker in Frage kommt. Aber es sind unterschiedliche Spielertypen. Aber ich find's wirklich super. Also man hat sich da gut abgesichert. Sollte eben mal Atta oder Angelo Stiller nicht zur Verfügung stehen, hat man da jetzt zumindest mal zwei Spieler, die man einfach reinwerfen kann und man nicht dann direkt damit rechnen muss, dass der VfB komplett abschmiert. Also guter Transfer und wir werden sehen, wie sich's entwickelt. Vielleicht läuft's ähnlich wie bei Serou oder natürlich auch bei Anthony Rouault, der ja auf ähnliche Art und Weise ja fest verpflichtet wurde beim VfB Stuttgart. Kommen wir zu Ramon Hendricks, der kommt von Feyenoord Rotterdam zum VfB und hat, also der, das muss man dazu sagen, wurde fest verpflichtet, nicht geliehen. Hat einen
schon, fast schon die Ausnahme mittlerweile, ne?
Also mittlerweile schon.
Früher war es halt so, da kommt halt ein neuer Spieler, dann war eigentlich, ging man davon aus, okay, der ist fest verpflichtet. Dann kam dieses Modell mit der Leihe, dann kam die Kaufoption und jetzt kommen noch die Rückkaufoptionen. Wahrscheinlich nächste Saison kommen dann noch Rückkaufoptionen mit dazu. Es wird immer komplizierter. Der Fußball wird immer komplizierter.
So sieht's aus. Deswegen ist es gut, dass es STR gibt. Wir lösen auf. Und wie gesagt, bei Ramon Hendricks ist es so, er hat beim VfB Stuttgart einen Vertrag unterschrieben bis 2028. Die Ablöse liegt im niedrigen einstelligen Millionenbereich, ist also, glaube ich, jetzt keine große Belastung für die Kassen des VfB Stuttgart. Ja, zum Spieler an sich, seinen Durchbruch schaffte er in der vergangenen Saison bei Vitesse Arnhem. Und ja, du kannst ihn als klassischen Innenverteidiger in der Viererkette einsetzen oder als linker Halbverteidiger in der Dreierkette. Er kann zur Not auch mal Linksverteidiger spielen, interpretiert das allerdings nicht so offensiv wie jetzt zum Beispiel Maxi Mittelstädt oder auch ein Ito, würde ich sagen. Er ist, das muss man auch dazu sagen, kein Anton-Ersatz, sondern eher einer, der sich ähnlich wie Anthony Rouault oder Leonidas Dergio erstmal entwickeln darf hier beim VfB Stuttgart. Also ankommen, akklimatisieren und dennoch schon in der Lage sein sollte, zumindest mal auszuhelfen. Ja, also ich würde jetzt behaupten, dass er nicht direkt von Beginn an spielen wird in den ersten Partien, aber er ist zumindest mal in der Lage, dann auch mal Lücken zu füllen, ähnlich wie es ja auch ein Anthony Rouault gemacht hat und dann später in der Saison in Leos Dergio, deswegen habe ich die beiden nochmal erwähnt. Ja, und in Holland, das kann man vielleicht auch noch sagen, hat er in der abgelaufenen Saison 31 Spiele für Vitesse gemacht, davon 27 über 90 Minuten, war also wirklich unumstrittener Stammspieler dort. Und auch er bringt ein klein bisschen internationale Erfahrung mit, weil für Feyenoord kam er dreimal in der Conference League zum Einsatz. Und Sebastian, wichtig für dich und für mich, der VfB bekommt einen weiteren U17-Weltmeister.
Ja, sehr gut.
Ja, Ramon wurde 2018 U17-Weltmeister. Okay,
schon ein bisschen her, aber lass mal trotzdem gelten.
Ja, absolut. Also zwei Weltmeister, zwei U17-Weltmeister, muss man dazu sagen, in der Innenverteidigung beim VfB Stuttgart in der Zukunft möglich.
Ja, goldene Zeiten stehen an. Ja.
Ja, ich würde noch ein bisschen spezifizieren, was Ramon Hendricks ausmacht. Also er hat ein gutes Aufbauspiel, ist technisch stark, dribbelt auch gerne mal im Aufbau an. Ist natürlich riskant, aber er macht das auch meistens ganz gut, hat ein gutes Tempo, auch das ist bemerkenswert, gegen den Ball mit vielen Balleroberungen und aufgefallen ist mir, wie viele erfolgreiche Defensivaktionen er bei Vitesse pro 90 Minuten hatte. Das war nämlich 9,62, also bis auf Anton hält von unseren aktuellen Innenverteidigern da keiner mit. Natürlich hatten die auch, ich sag mal, eine andere Herausforderung, weil Vitesse stand eigentlich die ganze Saison tief im Tabellenkeller und haben viele Tore geschluckt. Das heißt, da kam halt einfach mehr aufs Tor und es musste mehr verteidigt werden. Deswegen erklärt sich dann schon dieser hohe Wert bei den Defensivaktionen. Aber es sind ja erfolgreiche Defensivaktionen, das muss man dazu sagen. Also
ich wollte gerade sagen, also nur weil du hinten drin stehst, heißt ja nicht, dass du auch die Zweikämpfe dann gewinnst. Also du kannst auch hinten drin stehen und die Zweikämpfe nicht gewinnen und dann hast du trotzdem einen schlechten Wert, obwohl du viele Zweikämpfe führst oder viele Defensivaktionen führst.
Ja, ich finde auch seine Quote bei gewonnenen Defensiv-Zweikämpfen richtig gut. Da liegt er bei über 72%. Da gibt's dann nur noch einen, der beim VfB Stuttgart überhaupt über 70% kommt. Und das ist dann Axel Sagadou. Also, wie gesagt, klar, andere Situation in der holländischen Liga. Und wir werden mit Sicherheit für Ramon hier auch eine andere Herausforderung erleben, als das eben in der Niederlande der Fall war. Aber dennoch sind das halt richtig, richtig gute Werte. Ja, und weil ich es in der Stuttgarter Zeitung gelesen habe, dass Ramon in der Luft so gut sein soll. Das, muss ich sagen, geben die statistischen Werte bislang nicht her. Er liegt da so auf dem Niveau von Anton und Ito. Da kann man sagen, die sind in Ordnung, was Luftzweikämpfe angeht, aber jetzt nicht wirkliche Kopfballmonster. Also da sehe ich zum Beispiel einen Jeff Chabot schon deutlich besser aufgestellt. Ja? Und ich glaube, das wäre dann auch derjenige, der wahrscheinlich hinten aufräumen darf, zusammen mit Daxo gerne, wenn da die Bälle etwas höher reinfliegen. So, sein Zweikampfverhalten lässt sich, glaube ich, am besten mit dem Adjektiv kompromisslos beschreiben. Also viele Grätschen, viele Tacklings, dann natürlich auch viele gelbe Karten, muss man ehrlicherweise sagen. Und in Sachen Angriffaktion darf er, das muss man ja auch sagen, gerne noch ein bisschen mutiger werden. Und das bringt mich dann wiederum zu Sebastian Hoeneß. Denn ich finde, dass Sebastian Hoeneß in seiner Zeit hier beim VfB Stuttgart es genau den Spielern mitgegeben hat, ruhig etwas mutiger sein zu dürfen, die sich in den Monaten zuvor das nie so wirklich rausnehmen durften, konnten, wie auch immer. Also erinnere dich an Atakan Karasor, ja, der deutlich offensiver unter Hoeneß spielt als unter allen Trainern zuvor. Gleiches kann man über Waldemar Anton sagen. Und ich erinnere mich auch noch an die Anfangsphase von Anthony Rouault und von Leo Stergiou. Da haben wir auch bei beiden gesagt, Mensch, sind schon sehr verhalten. Und mit zunehmender Spielzeit und auch Trainingszeit mit Sebastian Hoeneß wurden die immer mutiger und konnten ihre Qualitäten auch nach vorne hin andeuten. Und da sehe ich noch wirklich viel Potenzial bei Ramon Hendricks. Also ich könnte mir vorstellen, dass der sehr von Sebastian Hoeneß profitiert. Hast du irgendwas von diesem Spieler schon mal mitbekommen? Weil ich musste mich auch komplett reinlesen und über Y-Scout mir so ein paar Sachen aneignen.
Nee, überhaupt nicht. Noch nie gehört. Auch der kam mir dann relativ überraschend, die Meldung, okay, der VfB verpflichtet den fest, was ja dann auch dafür spricht, dass man auch sehr überzeugt davon ist. Und du hast angesprochen, ich glaube, mittlerweile ist es ja auch schön, dass beim VfB der Trainer ein Asset ist, wenn man in Vertragsverhandlungen geht und den Leuten sagen kann, hey, guck mal, was der Trainer hier aus Spielern gemacht hat, welchen Karrieresprung hier Spieler gemacht haben, welchen Leistungssprung die gemacht haben. Und das ist auf jeden Fall ein Asset, was der VfB lange nicht hatte. Ich glaube, das letzte Mal war es vielleicht ich glaube, es war gar nicht von Hannes Wolf abhängig, aber als man als Beispiel Pavard hatte und auch gesagt, er kommt als niemand hier hin und dann ist er auf einmal Weltmeister und wächst für 35 Millionen weiter. Also hier kannst du hinkommen, um den nächsten Schritt zu machen. Und wenn der VfB da mal wieder hinkommt, dann ist es natürlich richtig gut.
Also ich möchte nur noch mal sagen, ich finde den Transfer wirklich super spannend. Da steckt richtig viel drin und ich sehe ihn als top veranlagten Spieler mit einem extrem hohen Entwicklungspotenzial. Und dadurch, das haben wir ja zu Beginn gesagt, dass der Geldeinsatz jetzt nicht allzu hoch ist, finde ich, kannst du das Risiko nehmen. Und wenn er sich halbwegs ordentlich entwickelt, dann wird das schon passen, glaube ich, beim VfB Stuttgart. Also als Ergänzung, super Typ. Kommen wir zu Franz Kretzig. Der kommt per Leihe, da sind wir wieder, für ein Jahr vom FC Bayern nach Stuttgart. Leihgebühr irgendwo so bei 500.000 Euro. Und Sebastian, jetzt geht's los. Es gibt die Kaufoption.
Natürlich.
Die liegt irgendwo zwischen 4 bis 6 Millionen Euro. So ganz genau kann man es aber nicht sagen. Vielleicht liegt es auch bei 7 oder bei 3. Also du weißt ja, wie das ist. Die Presse spekuliert da gerne auch mal. Und wir wissen es auch nicht genau. Also einfach so roundabout 4 bis 6 Millionen Euro. Und Sebastian, es gibt eine Rückkaufoption.
Natürlich.
Ja, die Bayern können kontern, ist nichts Ungewöhnliches. Der FC Bayern, gerade mit ihren jungen Talenten, die gehen eigentlich immer diesen Weg, dass wenn sie eine Kaufoption gewähren, dass man dann auch eine Rückkaufoption den Bayern im Endeffekt einräumen muss. Wie hoch die ist, keine Ahnung, werden wir erleben, wenn es soweit ist. Jetzt können wir uns erstmal auf einen 21 Jahre alten polyvalenten Linksfuß freuen. Seine Position ist die linke Seite. Der kann ja linker Verteidiger spielen, der kann auch als linker Wingback eingesetzt werden, theoretisch sogar auf der 6 oder auf der 8, aber am besten ist er tatsächlich aufgehoben auf der linken Seite, etwas offensiver als jetzt klassischer Linksverteidiger, so würde ich ihn sehen. Also durchaus eingesetzt, wie zum Beispiel Maxi Mittelstädt. Er bringt ein gutes Mindset mit, ist wirklich sehr konzentriert auf dem Feld. Ich habe mir tatsächlich 3 Spiele von der Austria angeguckt, von der er ja zu uns wechselt, wenn man so möchte. Er war im vergangenen halben Jahr nach Wien verliehen und das war wirklich spannend. Also er hat da wirklich einen sehr ausgeprägten Offensivsinn, so möchte ich es mal sagen. Dazu sehr ballsicher, pressingresistent. Ist vielleicht, da frage ich dich jetzt auch mal, Sebastian, so ein Vorgriff für einen potenziellen Mittelstädt-Abgang? Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt in diesem Sommer schon anstehen könnte, aber wer weiß, wenn Maxi Mittelstädt diese Leistung also nochmal reproduzieren kann, wird es, glaube ich, 2025 eng für den VfB Stuttgart. Siehst du es auch so, dass man sich hier schon mal absichern möchte, sollte Maxi den Verein verlassen oder, Gott bewahre, er sich mal schwer verletzen?
Ja, beides, ne? Also du sagst es, er steht wahrscheinlich auch schon relativ weit oben auf irgendwelchen Headhunter-Listen anderer Vereine. Und wenn er nochmal so gut spielt, dann wird es halt schwierig für den VfB ihn zu halten. Aber du hast auch akut ja schon wieder Bedarf durch den Abgang von Ito. Ist auf der linken Seite, fehlt dir jemand? Und wenn Maxi Mittelstädt jetzt sich mal verletzt oder nicht alle, ich meine, wie viele Spiele wird der VfB machen? Hoffentlich viele, 40, 42 oder so. Also, dass der alle macht, ist ja auch eher ausgeschlossen, und wenn du dann jemanden hast, den du halt dann bringen kannst, oder dass die Spieler auch nicht immer über 90 Minuten gehen müssen, finde ich es auch schon ganz gut, dass man jemanden holt, der so vom Profil her auch sofort jetzt dann weiterhelfen kann. Vielleicht nicht in der Startelf, aber auf jeden Fall jemand ist, der im Spiel dann halt noch kommen kann.
Was wir gerade auch schon getan haben, Sebastian Hoeneß Rolle etwas herauszuheben, warum Spieler zum VfB Stuttgart wollen, dass es am Trainer liegen könnte. Und bei Franz Kretzig war es konkret tatsächlich der Trainer, denn Hannover 96 war zum Beispiel auch dran. Und die Bayern favorisierten auch diesen Wechsel nach Hannover. Und auch da gibt's Argumente, nämlich man wollte natürlich, dass Franz Kretzig möglichst viel Spielzeit bekommt. Beim VfB Stuttgart muss er sich die erst erarbeiten. In Hannover hätte er sie nicht geschenkt bekommen, aber es wäre vielleicht leichter gewesen, regelmäßig von Beginn an zu spielen. Das war aber Franz Kretzig egal. Er wollte unbedingt zum VfB Stuttgart. Und das liegt zum einen natürlich an dem VfB an sich, aber zum anderen, habe ich mir sagen lassen, eben auch an Sebastian Hoeneß. Also er wollte unbedingt unter Sebastian Hoeneß trainieren und sah da die größte Möglichkeit, sich perspektivisch weiterentwickeln zu können, und hat deswegen den Bayern gesagt, also wenn ich wechsle, dann nach Stuttgart. Das finde ich halt schon beachtenswert. Also früher konnte der Trainer oder durfte der Trainer eigentlich keine Rolle spielen bei dem Thema VfB Stuttgart, weil du eh nicht wusstest, ob der noch da ist, wenn du zum ersten Mal die Gickstiefel am Neckar schnürst, geschweige denn mit welchem Trainer du sozusagen die Saison beendest. Das war in der Regel nicht der gleiche, mit dem du sie begonnen hast. Und deswegen finde ich das schon sehr, sehr spannend, dass wir jetzt Spieler haben, die explizit Sebastian Hoeneß als Grund nennen, warum sie zum VfB Stuttgart möchten. Das ist schon cool.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es wurde schon überall geschrieben und gesagt, aber die Parallele zu Philipp Lahm liegt ja auf der Hand. Polyvalent einsetzbar, linke Seite, konzentriert auf dem Platz. Ich glaube, die Körpergröße ist auch ähnlich. Also, und wenn Franz Kretzig natürlich den Lahm-Weg gehen will, ist es nur konsequent, dass er nicht nach Hannover geht, sondern nach Stuttgart, um hier dann seinen Durchbruch in der Bundesliga zu schaffen.
Weißt du, wie groß Philipp Lahm ist, war, wie auch immer?
1,71, 1,72 so?
Ja, okay, dann passt es ungefähr. Ja. Franz ist 1,77, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Ja. Er hat übrigens auch schon ein Champions-League-Spiel auf der Uhr. Das hat er natürlich mit den Bayern bestritten. 4 Bundesligaspiele ebenfalls schon. Und ich habe es gerade eben schon angedeutet, in der Rückrunde spielte er für Austria Wien und war dort wirklich unumstrittener Stammspieler, muss man sagen. Lieferte als linker Mittelfeldspieler 3 Vorlagen und 1 Tor in 14 Spielen. Ja, der bringt wirklich unheimlich viel Potenzial mit, strahlte zumindest in Wien, also die Spiele, die ich gesehen habe, mehr Torgefahr aus als zum Beispiel Mittelstädt. Das ist mir aufgefallen, hat sowieso einen guten Abschluss. Bei den Defensivwerten hat er sehr ordentliche Quoten, gewinnt knapp 60% seiner Zweikämpfe. Da bist du im ähnlichen Bereich wie in Maxi Mittelstädt. Wie gesagt, österreichische Liga, klar, andere Qualität als die Bundesliga, aber dennoch möchte ich hier auch einfach unterstreichen, dass du diese Zweikämpfe erstmal gewinnen musst. Ja, also klar ist die Liga nicht ganz so gut, aber der Spieler ist ja auch noch in seiner Entwicklung. Ja, in der Luft, das habe ich gerade schon angedeutet, mit seinen 1,77 fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen was, ist nicht ganz so durchsetzungsstark. Wir haben ja gerade zum Ende der vergangenen Saison oft auch Maxi Mittelstädt für seine tollen Luftzweikämpfe gelobt. Und ich glaube, dass da Franz Kretzig sich vielleicht noch was abgucken kann von Maxi Mittelstädt. Rein technisch ist er extrem gut aufgestellt, kann man sich vorstellen, hat natürlich schon viel gelernt bei den Bayern. Dennoch, auch hier kann man natürlich sagen, Passspiel kann sich noch verbessern, vielleicht schnellere Entscheidungsfindung ist noch so ein Thema, das Balltempo hochhalten, da hat er einfach noch Entwicklungspotenzial. Ansonsten sehr hohes taktisches Verständnis. Also ich glaube wirklich, dass das ein sehr spannender Spieler für die Zukunft werden kann. Voraussetzung, er bleibt gesund, er ist vom Kopf klar, aber alle bestätigen eigentlich, dass er das sei, also alle, mit denen man über diesen Spieler sprechen durfte. Es ist, ich möchte jetzt nicht ins Schwärmen geraten, aber es ist schon ein ziemlich cooler Transfer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade so als Backup für Maxi Mittelstädt ist das, glaube ich, echt ein richtig, richtig guter Junge. Ja, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest.
Nee, aber ich freue mich auf ihn, weil er ja dann doch vom Spielertyp ganz anderer ist als Maxi Mittelstädt. Also eher technisch und nicht so körperlich und nochmal ein anderes Asset halt reinbringen kann, eine andere Qualität ins Spiel reinbringen kann. Und ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ich möchte dann auch noch einen Spieler erwähnen, der eigentlich für die U21 verpflichtet wurde. Aber
du meinst, die U21 hat für kommende Saison das Glück gepachtet?
Ja, sehr gut. Es geht um Michael Glück, absolut richtig. Der wechselt von 1860 München zum VfB, kann ja vielleicht für die Anfangszeit noch eine Fahrgemeinschaft gründen mit Franz Kretzig oder so. Also ist, wie gesagt, eingeplant für die U21. Aber die Perspektive heißt ganz klar Profikader. Er wird zum Beispiel jetzt auch im Sommer mit den Profis mittrainieren, fährt auch mit ins Trainingslager nach Japan. Und ja, Glück ist wirklich ein großes Innenverteidigertalent, ist erst 21 Jahre alt, spielte aber in der abgelaufenen Saison wirklich eine prägende Rolle in München, muss man sagen. Ist zudem auch noch österreichischer Junior-Nationalspieler und die haben ja wirklich keine schlechte Jugendarbeit mittlerweile, muss man das einfach so sagen. Österreich da richtig vorne mit dabei, sieht man jetzt auch bei der Europameisterschaft regelmäßig wieder. Und sein Vertrag bei den 60ern lief eigentlich noch bis 2025, dementsprechend wird eine kleine sechsstellige Ablöse fällig, die über Boni, so ehrlich muss man sein, auch noch anwachsen kann. Und ich sag mal so, also ich habe mir einfach nur von 60-Fans oder beziehungsweise von Menschen, die gerne 1860-Spiele schauen, der ein oder andere muss das beruflich machen, habe ich mir so eine so ein Meinungsbild abgeholt. Und da hört sich halt wirklich danach an, dass das mit eines der größten Talente im 60er-Kader war. Ich persönlich kann das nicht richtig einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mich wirklich erstmal überraschen lassen, was den Spieler angeht und mir angucken, was für Fähigkeiten und Qualitäten er am Ende mitbringt. Aber auch hier würde ich sagen, sehr spannender Transfer. Einfach jetzt mal im Training und bei den Testspielen so ein bisschen drauf achten, wie weit er schon ist. Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn du eine komplette Saison in der dritten Liga durchgehalten hast, bist du zumindest schon mal abgehärtet. Ja, also da wird dich so schnell auch nichts mehr schocken. Alles andere ist dann eher eine Temposache. Also sprich, wenn du jetzt in der ersten Liga eingesetzt werden müsstest, wird dich wahrscheinlich in erster Linie das Tempo überraschen und vielleicht auch die Technik des einen oder anderen Spielers. Aber dass du praktisch im Profifußball mithalten kannst, hat er schon bewiesen. Das wird er definitiv für den VfB 2 tun, die ja jetzt eben Drittligist sind und bei Bedarf vielleicht in Zukunft dann auch bei der ersten Mannschaft. Sebastian, hast du noch was zu Michael Glück?
Tatsächlich nicht, auch dass ich mich auf ihn natürlich auch freue und ich finde den Mix halt ganz spannend, ne? Also allein schon von den Nationalitäten, er ist Österreicher, Kretzig ist Deutscher, dann hast du einen Holländer und einen Schweizer, jemanden dann aus dem Ausland verpflichtet, also aus Frankreich, von den Bayern geliehen, von 1860 gekauft, also der Mix scheint mir schon relativ rund zu sein, also ob die Spieler jetzt alle einschlagen, ist die andere Sache, aber man scheint irgendwie nicht die Scheuklappen aufzuhaben, wenn es darum geht, wo jetzt Neuzugänge herkommen.
Ja, also getreu dem Motto Stuttgart International. Also es wird gelebt, auch genau, bei den Transfers.
Sogar in Bayern wird gescoutet, ja.
So, jetzt haben wir die Spieler durch, die zum VfB gewechselt sind. Jetzt kommen wir auf die Spieler zu sprechen, die den VfB verlassen werden oder gar nicht erst zurückkommen. Wie zum Beispiel Juan Perea. Wir erinnern uns, in der abgelaufenen Saison wurde der nach Rostock verliehen, darf gleich weiter durchstarten nach Zürich. Er schließt sich dort für ein Jahr dem FC Zürich an, wird dann also auch in der Conference League spielen dürfen. Und Moment, die müssen sich, glaube ich, erst qualifizieren. Ich glaube, der FC Zürich ist in der Quali-Runde für die Conference League. Aber das werden sie schaffen. Wir drücken die Daumen. Es war ja auch so zu erwarten, dass Juan Perea nicht zum VfB zurückkommt, ja. Sebastian, du wolltest was ergänzen.
Nee, ich wollte eigentlich gar nichts ergänzen.
Ach so, okay,
also, dann dass er nicht zum VfB zurückkommt und dann für den VfB in der Champions League spielt, habe ich fast vermutet tatsächlich.
Ja, ich glaube, wir werden ihn auch nicht mehr im VfB-Trikot sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er hat zwar noch einen Vertrag bis 2026, das würde bedeuten, nach dieser Saison dürfen wir ihn nicht weiter verleihen. Aber ich sehe ihn jetzt nicht im Profikader auftauchen. Also er reüssiert komplett jetzt in Zürich. Aber ich sehe es halt nicht. Aber gut, ich wünsche ihm trotzdem viel Glück, viel Erfolg. Und er darf mich gerne überraschen. Und ja, dann in der kommenden Saison, also sprich in der 25-26er, zum VfB zurückkommen und unser neuer Stürmerstar werden. Auch Jovan Milosevic wird nach seiner Leihe beim FC St. Gallen nicht zurück zum VfB kehren. Denn Sebastian, der bleibt einfach in St. Gallen.
So einfach ist es. Genau, aber weiterhin auf Leihbasis, habe ich schon richtig verstanden. Also jetzt nicht so, dass er fest verpflichtet wird. Also er bleibt Spieler des VfB Stuttgart, hat ja auch langfristigen Vertrag, nur die Leihe wird halt verlängert. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste, weil er scheint sich da ja wohlgefühlt zu haben. Also die Verletzung mal außen vor gelassen. Aber wenn er fit war, war das, glaube ich, ganz okay.
Ja, würde ich auch so sehen. Und es ist so, also er wird nur verliehen. Ich weiß auch nichts von der Kaufoption. Kann natürlich sein, dass er sich dann sehr wohl fühlt in St. Gallen und man irgendwann verhandelt, weiß ich nicht, das ist alles Zukunftsmusik, aber ich gebe dir absolut recht, also er kam ja vom VfB Stuttgart nach St. Gallen, erzielt gleich ein Tor, verletzt sich schwer, ist erstmal raus, hat sich dann wieder rangekämpft, kommt insgesamt auf 11 Einsätze und 3 Tore, das ist okay, muss sich natürlich jetzt vielleicht an den neuen Trainer anpassen, ihr wisst es, Peter Zeidler ist von St. Gallen nach Bochum gewechselt. Und der Ex-Augsburg-Coach Enrico Maaßen wird in Zukunft St. Gallen trainieren und eben der Trainer von Jovan Milosevic werden. So. Und gut, diese Leihe macht für mich absolut Sinn. Wir haben über Jovan gerade in den Testspielen immer, ja, lobend, wohlwollend gesprochen. Da deutete er durchaus an, dass Potenzial da ist, aber es reicht halt offensichtlich noch nicht, um regelmäßig eingesetzt zu werden beim VfB Stuttgart. Dann macht diese Leihe, wie gesagt, absolut Sinn. Und wir schauen da mal weiter, wie er sich so schlägt. Und auch da, wie gesagt, man weiß nicht, wie sich das alles entwickelt. Vielleicht kommt er zurück, hat dann die Qualität, die er braucht, um beim VfB Stuttgart regelmäßig zu spielen. Aber Jovan schreibe ich noch nicht ab. Der bekommt von mir mindestens noch eine Chance.
Ja, er dürfte immer noch 20 sein oder 21 oder so. Das ist ja super jung.
Sehr jung.
Ja. Ja, also insofern, der hat noch Zeit.
So, jetzt kommen wir zu den Spielern, die den VfB sehr wahrscheinlich verlassen werden. Jetzt
kommen die schönen Themen, ja.
Jetzt kommen die schönen Themen. Zum Beispiel Waldemar Anton, der sich nun offensichtlich doch für den BVB entschieden haben soll. Atletico Madrid und Liverpool, die haben auch nochmal richtig Gas gegeben, aber am Ende war es wohl so, zumindest behauptet, dass der ein oder andere Dortmunder Journalist, dass Nuri Sahin an die Emotionen appelliert haben soll, Waldemar Antons, ja.
Du meinst, der geht gar nicht wegen des Geldes, der geht wegen der Emotionen.
Die Emotionen, die der BVB lebt.
Ja, das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, er geht wegen des Geldes. Aber dann wahrscheinlich sind es die Emotionen.
Es heißt, Waldi möchte vor 80.000 Fans vor der gelben Wand spielen und nicht so gerne in der Bayer-Arena vor 30.000. Also kann ich zwar nachvollziehen, aber ich sag's mal so. Also ich habe das Spiel mir damals angeschaut, Dortmund gegen den VfB Stuttgart, und die 80.000 oder respektive 72.000, die waren nicht ansatzweise so laut wie die 8.000 Stuttgarter. Also da würde ich mir schon überlegen, ob das ein Argument ist, dahin zu wechseln. Aber gut, ist sein Problem. Ein Thema müssen wir, glaube ich, auch noch aufmachen, und zwar Missentat und der Herr Beck, ja, der Berater von Waldemar Anton, sind geschäftlich verbandelt. Das war mit Sicherheit hilfreich, also nicht nur die Fans, sondern auch diese Connection, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Ihr wisst es, aka Klobel und Sven Missentat, da war mal was bei Ajax. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Zusammenhänge herstellen, die es nicht gibt. Ich wollte nur damit klarstellen, dass sich Sven und Arthur Beck sehr gut kennen und darauf abzielen, dass es halt natürlich dann einfacher ist, vielleicht einen Spieler zu verpflichten und auch zu überzeugen. Das scheint ja dann auch gelungen zu sein. Und gut, das exorbitante Gehalt, also ich glaube, damit hat das alles rein gar nichts zu tun, Sebastian. Ich weiß
nicht, wie du siehst. Dass Spieler nur aufs Geld gucken, das stimmt ja nicht. Also
nee, das stimmt nicht.
Da geht es halt wirklich um Emotionen und Werte und alles Mögliche.
Festgeschriebene Ablöse, habt ihr alle mitbekommen, ungefähr 23,5 Millionen Euro soll die betragen. 1,8 Millionen Euro gehen wohl auch noch an Hannover 96. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Transferbeteiligung ist oder die Ausbildungsentschädigung. Sollte das eine Transferbeteiligung sein, käme auch nochmal eine Ausbildungsentschädigung. Irgendwie bei 1,2 Millionen müsste die dann liegen bei dem Ablösebetrag mit hinzu. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es keine Transferbeteiligung gibt für Hannover 96 und das eben dann schon diese Ausbildungsentschädigung ist. Und wir wollen es nochmal sagen, wir haben es schon mal gesagt, geplant war das wirklich alles komplett anders. Es wurde auch anders besprochen. Ja, ich finde es wirklich spektakulär. Ich finde es wirklich unglaublich, wie das in den letzten Tagen auch abgelaufen ist. Ich konnte auch hier mit dem ein oder anderen Journalist sprechen, der für das ein oder andere Blatt die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft begleitet. Und natürlich hat man da auch versucht, mit Waldemar Anton zu sprechen. Und was da dann teilweise für Sätze fallen, also selbst da behauptet er, dass er nicht wechseln möchte, immer noch. Ja, obwohl das Thema eigentlich durch ist, da frage ich mich halt, also geht's nicht besser? Offensichtlich nicht, ja. Ich fand's spektakulär, Sebastian, das wirst du auch mitbekommen haben, dass nun über die Medien gestreut wurde, dass Waldi Angst hatte, der VfB würde auseinanderbrechen und deshalb wechselt er nun den Verein. Das ist im Endeffekt die Begründung gewesen, warum er nun doch nicht dem Folge leistet, was er eigentlich dem VfB zugesagt hat. Nur da sage ich halt ganz ehrlich, das ist absoluter Bullshit. Ja, also schon im Winter war ziemlich klar absehbar, dass ein Guirassy gehen wird, dass ein Ito wechseln würde. Chris Führig, auch das war irgendwie zu erwarten und der ist ja noch da. Aber jetzt damit zu kommen, ja, dass man nun wechselt, weil man Angst hat, dass diese Mannschaft auseinanderbricht, das ist für mich einfach nur lächerlich. Das ist für mich einfach nur lächerlich. Weil, wie gesagt, alle Wechsel, die bislang so thematisiert werden, waren zu erwartende Wechsel. Und das war auch schon, wie gesagt, im Januar absehbar. Da war es Waldemar Anton egal. Da wurde dann verhandelt. Es wurde die Gehaltserhöhung gerne mitgenommen, ja, und die Ausstiegsklausel verankert im Vertrag und Treuebekenntnis etc. pp. Das ist für mich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber dann immer mit solchen merkwürdigen Erklärungen um die Ecke zu kommen, finde ich halt einfach nur noch albern und lächerlich. Ja? Also wieso kann man nicht wenigstens jetzt ehrlich sein? Ja, der BVB spielt regelmäßig Champions League, ist okay. Die spielen auch um Titel mit, auch okay. Ja, die schieben dir die Geldscheine in jedes offene Loch, alles okay. Ja, und dann sag das doch einfach, dass die sportliche Perspektive besser ist, auch monetär, das versteht jeder. Also nenn mir den Menschen, der eine Verdreifachung seines Gehalts nicht annimmt. Das ist alles in Ordnung. Aber dann hör doch auf, irgendwelche Geschichten zu erfinden und das irgendwie zu erklären, wo es eigentlich klar ist, auf was es hinausläuft. Du wolltest mehr Kohle, das ist okay. Du möchtest in Zukunft regelmäßig Champions League spielen, ist auch okay. Passt für mich. Ich möchte ihn wirklich nie wieder in unserem Trikot sehen. Am liebsten auch nicht mehr im Stadion. Das wird sich nicht ganz vermeiden lassen. Am Freitag spielt er mit der Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Spanien hier in Stuttgart. Er wird auch mindestens einmal in der Saison mit dem BVB hier vorbeischauen. Aber ganz ehrlich, ich bin einfach nur noch enttäuscht von ihm. Ja, wir standen immer hinten drin. Zweimal gegen den Abstieg mit ihm als Abwehrchef. Er wurde dafür niemals von irgendjemandem groß kritisiert oder angegriffen oder sonst irgendwas. Ich verlange ja keine Dankbarkeit. Das ist er uns auch nicht schuldig oder so. Aber ich verlange Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Und das sehe ich von ihm halt null. Ja, er soll jetzt seinen Medizincheck machen, den er irgendwie erst nach der EM macht. Und dann soll er mir bitte irgendwelche rührseligen Instagram-Posts ersparen, sondern einfach nur nach Dortmund gehen, die Kohle mitnehmen, um seine Titel mitspielen und ciao. Dann brauche ich den hier nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du noch gerne was ergänzen würdest.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also er hat sich, niemand hätte ihm ja das übel genommen, wenn er zu einem anderen Verein wechselt. Aber sich selbst halt so eine Fallhöhe zu schaffen, das kennen wir eigentlich nur von den VfB-Verantwortlichen, wenn sie sagen, es gibt keinen chinesischen Wettanbieter als Trikotsponsor. Aber ich gebe nicht bei Elf Freunde ein großes Interview und schwöre dem Club immer wieder meine Treue, um dann halt sang- und klanglos irgendwo anders hinzuwechseln. Und damit hat er sich natürlich keine Freunde gemacht. Und ich finde es jetzt drüber, wenn ihm Leute irgendwelche Verletzungen wünschen. Aber ja, ich finde, wenn halt ein Spieler zum anderen Club wechselt in direkter Konkurrenz, dann wünsche ich ihm einfach möglichst wenig sportlichen Erfolg, weil es dem VfB einfach schadet. Und hier ist es ganz genauso. Und ja, ansonsten ist es halt einfach, wie du sagst, eine komplette Enttäuschung. Und es ist ja nicht so, dass es nicht anders gehen würde. Also mein Beispiel ist, nimm dir einfach Gregor Kobel zum Vorbild. Ne? Der hat eine tolle Saison für den VfB gespielt. Die Leute haben den auch vergöttert, weil er während Corona-Zeiten bis von Cannstatt bis nach Fein gebrüllt hat. Also der war super, das war unser Held. Und der hat aber dann gleich nach der Saison gesagt, ja, er guckt sich alles an, der kann auch nicht zusagen, dass er bleibt und so weiter. Und da wusste man ungefähr, was kommt. Ist er gewechselt und ich glaube, wenn der zurück nach Stuttgart kommt, auch beim ersten Spiel, wurde er nicht ausgepfiffen, weil alle verstanden haben, warum er gewechselt ist. Und so kann das halt auch funktionieren. Und wie man es nicht macht, hat jetzt halt Waldemar Anton wirklich in Perfektion gezeigt.
Serhou Guirassy soll sich nun endgültig für einen Wechsel entschieden haben und das trotz guter Angebote von Arsenal aus Rom und aus Mailand zieht es Serhou wohl auch zum BVB. Auch bei ihm macht das Geld den Unterschied, vor allem das Handgeld, muss man sagen. Ist für mich aber okay, weil Serhou hat immer signalisiert, dass er einen großen Vertrag haben möchte. Den bekommt er nun. Er wird Topverdiener in Dortmund. Krass finde ich allerdings, das muss man wirklich mal sagen, wie viel Geld der BVB aktuell bereit ist auszugeben, um seinen Kader zu verstärken. Und die Spieler, die jetzt zum Beispiel aus Stuttgart kommen, sind alle Ende 20. Also das ist schon grenzwertig, wenn du mich fragst. Ja, also gerade bei diesen großen Ablösesummen wirst du halt im Anschluss, also wirst du halt kein Geld mehr generieren. Also das sind halt einfach Investments, die sich dann über sportlichen Erfolg irgendwie bezahlt machen müssen. Sollte es stimmen, dass der VfB auch bereit war, Guirassy 10 Millionen im Jahr zu zahlen, bin ich ganz ehrlich fast schon fassungslos, ja, und auch froh, dass Giroud abgelehnt hat.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Also wir reden seit Monaten über die Champions League Falle, auch die Verantwortlichen beim VfB, und mich würde das schon sehr überraschen, wenn man das Geld jetzt so fahrlässig ausgegeben hätte und Giroud Guirassy 10 Millionen Jahresgehalt geboten hätte. Es fällt mir wirklich extrem schwer, das zu glauben, ja, und ich weiß nicht, bei Giroud bin ich jetzt nicht so emotionalisiert, weil es wie gesagt klar war, dass er geht. Ich hätte es mir gewünscht, dass er ins Ausland geht. Das ist ähnlich, wie du vorhin beschrieben hast, bei Waldemar Anton der Fall, dass man dann einfach besser damit leben kann, wenn die Spieler zum Beispiel in der Premier League dann durch die Decke gehen oder für mir aus da ihre Leistungen bringen.
Ich meine, Giroud Guirassy bei AC Mailand, das wäre für mich irgendwie Perfect Match gewesen eigentlich, ne?
Ja, und für den VfB Stuttgart heißt es halt jetzt unabhängig vom UNDAF-Transfer auf Ersatzsuche gehen. Ja, also wenn der VfB wirklich bereit war, ich sag's nochmal, 10 Millionen pro Jahr zu zahlen, erwarte ich dann schon auch jetzt eine Premium-Lösung. Also nicht jetzt irgendwie das Kaliber Klatzel zum Beispiel, da muss dann schon ein bisschen mehr kommen. Und ich glaube, das kann man auch schon sagen, sollte UNDAF auch nicht beim VfB bleiben, will man trotzdem zwei neue Stürmer verpflichten. Also, anders muss ich das, glaube ich, formulieren. Also ist es so, der VfB möchte auf jeden Fall zwei neue Stürmer verpflichten.
Auch wenn UNDAF bleiben sollte.
Auch wenn UNDAF bleiben sollte.
Okay. Ja,
ich denke mal, das wird sich dann nochmal anders darstellen, was die Qualität des zweiten Stürmers betrifft, sollte Dennis UNDAF da bleiben. Aber das kann man, glaube ich, schon mal mitnehmen. Der VfB möchte noch gerne zwei weitere Stürmer verpflichten. Niklas Füllkrug ist eher keine Option. Der Podcast-Hund wird wieder vorstellig. Niklas Füllkrug, das möchte ich nochmal wiederholen, ist eher keine Option. Da gab es wohl mal eine lose Anfrage des VfB Stuttgart. Aber so wie es aussieht, gibt's sowohl vom BVB wie auch von Niklas Füllkrug da eher einen Korb. Muss man natürlich mal abwarten, wie sich das alles noch so entwickelt. Ermedin Demirovic ist schon eher eine Option, ja. Also das wäre dann schon durchaus ein Schwergewicht, würde ich mal so sagen. Mhm. Und er soll ja wohl auch dem AC Mailand abgesagt haben. Frankfurt hat noch Interesse. Müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und wir werden auch gleich noch über Ermedin Demirovic sprechen. Aber Sebastian, jetzt möchte ich erstmal von dir hören, wie hart es für dich ist, dass wir Giroud Guirassy nun definitiv verlieren.
Ja, es ist schon hart, aber man hat ja schon auch relativ früh gemerkt, okay, jemand, der 28 Tore schießt, dass der beim VfB bleibt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also mich trifft dann sein Abgang weniger hart als die Tatsache, dass er vermutlich zu Dortmund wechselt, weil das tut mir dann schon sehr weh, weil auch da kann ich sagen, dann wünsche ich ihm halt in der kommenden Saison möglichst wenig Treffer, weil das ist halt nicht gut für den VfB, wenn er oft trifft, und ich hätte es halt viel schöner gefunden, wenn er ins Ausland gewechselt wäre. Und wir haben es in der letzten, vorletzten, drittletzten Sendung schon mal angesprochen, dass die Ausstiegsklauseln innerhalb der Bundesliga niedriger sind als für Wechsel ins Ausland, finde ich komplett falsch. Also es macht schon natürlich Sinn, weil in England mehr Kohle steckt als in der Bundesliga, aber wenn ein Spieler geht, dann schwächst du dich, egal wo er hingeht, aber wenn er dann zu einem Konkurrenten wechselt, dann stärkst du den auch noch, und dann würde ich sagen, das würde ich mir tatsächlich bezahlen lassen. Und wenn die Dortmunder gerade mit Geld so um sich werfen, dann hätten sie vielleicht auch sogar noch mehr gezahlt, bisschen weniger Handgeld vielleicht und ein bisschen mehr für den VfB. Also finde ich halt schade, dass er zu Dortmund geht. Aber sonst bin ich emotional, glaube ich, auch fast schon wieder drüber hinweg.
Okay, also ich noch nicht ganz, weil ich Giroud halt einfach extrem mochte als Menschen und natürlich auch als Spieler. Aber gut, sei es drum. Kommen wir zu Ermedin Demirovic, der feuchte Traum aller VfB-Fans. Ja,
ja, noch nie war ein offensichtlicher Transfer so schön irgendwie, ne? Also wenn er denn zustande kommt. Also der Spieler, der sich schon im Dezember quasi selbst beim VfB angeboten hat mit seiner Lobeshymne nach dem 0-3 in Stuttgart. Also wenn das irgendwie funktionieren würde und passen würde, dieser Transfer zustande kommen würde, dann wäre ich sehr glücklich.
Ja, also Demirovic hat beim FCA noch Vertrag bis 2026, will aber wechseln, und der FC Augsburg muss auch Transferüberschüsse generieren. Also da geht's nicht um Einnahmen, sondern, also so ist es ja beim VfB, sondern um Überschüsse, und da wäre natürlich ein Demirovic schon ein geeigneter Kandidat, und dein Lieblingsspieler natürlich auch, der
Vargas. Und Ruben Vargas, ich wollte es gerade sagen, ne? Traumtorschütze zum 2-0 für die Schweiz gegen Italien, Man of the Match, ich will Ich wollte Ruben Vargas, ich habe es ja, glaube ich, am Samstag 5-mal erzählt, seit Nicolas Gonzalez gegangen ist, möchte ich Ruben Vargas als seinen Nachfolger. Hat nie funktioniert, jetzt ist er zu teuer. Der wird jetzt wahrscheinlich für noch mehr wechseln als Demirovic.
Du willst also den BVB machen sozusagen und dann
auf jeden Fall
zwei Spiele.
Was Dortmund mit Augsburg uns macht, machen wir jetzt mit Augsburg.
So, also lass uns bei Demirovic bleiben, weil an Vargas scheint der VfB nicht dran zu sein. Für Demirovic soll man angeblich bereit sein, das sind wie gesagt alles Zahlen, die ich über die Presse erfahren habe, nicht über irgendwelche Quellen oder sonst irgendwas. Man soll bereit sein, 15 bis 17 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Augsburg hätte wohl gern mehr als 20 Millionen. Ich sag trotzdem, eine Einigung erscheint mir hier nicht völlig unmöglich. Also man ist jetzt hier nicht so weit auseinander, dass gar nichts gehen kann. Und wir wissen ja auch, dass man über Boni zum Beispiel dann noch das ein oder andere lösen kann. Die Verhandlungen, die könnten sich wohl noch etwas ziehen. Das ist eine Information, die konnte ich mir direkt beim VfB abholen. Möglich ist auch, dass man zum Beispiel noch über Boni für den Spieler verhandeln muss. Denn auch da steht natürlich die Frage im Raum, wie viel ist man bereit, Demirovic an Jahresgehalt zu gewähren? Ja, also da wird mit Sicherheit auch noch hart verhandelt. Wir haben es von Alexander Werle hier auf unserem Kanal STR gehört, dass man die Verträge so gestalten möchte, dass man Champions League würdige Gehälter zahlt, wenn man in der Champions League spielt und eben ja Zweitliga-Gehälter, wenn man in der zweiten Liga spielt. Und dem muss natürlich dann auch noch ein Herr Demirovic zustimmen. Zum Spieler an sich, Sebastian, ich glaube, wir sind beide relativ optimistisch, was seine Qualitäten angeht. Ein guter Spieler mit einem guten Abschluss, sehr schwer zu greifen, vielleicht so vom Spielertyp schon nah dran an dem, was Dennis Undav so mitbringt. Aber ich sehe ihn durchaus auch in der Lage, als Stoßstürmer zu spielen. Also ich glaube, am stärksten ist er tatsächlich aus so einer Undav-Position heraus, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt auch keine Bauchschmerzen, mit Demirovic und Undav als Sturmduo in die neue Saison zu gehen. Und ja, was man vielleicht auch nochmal über Demirovic sagen kann, ist, dass er wirklich schon einiges erlebt hat. Ja, ausgebildet im HSV, NLZ, dann ging es weiter nach Leipzig, da wurde er weiterentwickelt. 2017 folgte dann der Wechsel nach Alaves. 2018 wurde er von Alaves verliehen nach Sochaux. Im Januar 2019 ging es dann zurück nach Alaves, nur um weiterverliehen zu werden nach Almera. Diese Leihe lief dann im Sommer 2019 aus. Auch dann ging es wieder kurz zurück nach Alaves. So ist es richtig, man kommt schnell durcheinander. Von dort aus ging es dann weiter nach St. Gallen. Da hat er dann auch Leonidas Stergiou kennengelernt, deswegen verstehen sich die beiden richtig gut. Da spielte er dann für ja einige Zeit und im Sommer 2020 ging es dann zum SC Freiburg, 2022 ging es dann weiter nach Augsburg und zwei Jahre später wird er dann hier beim VfB Stuttgart aufschlagen.
Das ja, ist hoffentlich, zumindest mein Wunsch. Ein echter Wandervogel.
Ja, cooler Spieler. Ich hätte Bock auf ihn, wie gesagt. Man muss natürlich schauen, lässt sich das finanziell stemmen, einen Undav und einen Demirovic zu finanzieren? Ich kann es euch nicht sagen, ganz ehrlich. Ich würde es mir wünschen, dass es irgendwie geht. Bedeutet aber vermutlich, dass noch ein bisschen was an Geld in die Kassen gespült werden muss. So, vielleicht weiß der VfB schon etwas, was wir noch nicht wissen. Ich hoffe es nicht. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir mit den drei Transfers, die sich zumindest mal andeuten, einer ist ja schon sicher, der von Ito, Anton ist zu 99% durch, Girassi wird gehen. Ich vermute fast, dass das dennoch ein bisschen eng werden dürfte, um Undav und Demirovic an Land zu ziehen. Aber ja, vielleicht geht man da auch ein gewisses Risiko ein. Wird sich alles zeigen, wenn es soweit ist und wie gesagt dann auch verkündet wird vom VfB Stuttgart, gehen wir natürlich nochmal ausführlicher auf den Spieler Ermedin Demirovic ein. Wenn wir bei Dennis Undav sind, Sebastian, dann können wir vielleicht noch kurz aufklären, was ist eigentlich der aktuelle Stand. Es hat sich ein bisschen was getan, denn der VfB Stuttgart hat die am 30.06. auslaufende Kaufoption gezogen, so heißt es zumindest. Brighton, das wird jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, soll angeblich direkt gekontert haben und die Rückkaufoptionen aktiviert haben. Es gibt aber auch Leute, die behaupten, das stimmt nicht. So, und wie es jetzt genau gerade ist, ich kann es euch nicht sagen. Fakt ist nur, der VfB Stuttgart hat die Kaufoption gezogen. Es gab auch nochmal den Versuch von Fabian Hürzeler, Dennis Undav umzustimmen. Ihr wisst es, Fabian Hürzeler ist bei Brighton & Hove Albion der neue Coach. Da gab es ein Telefonat und es wurde einfach nochmal hinterlegt, was man mit Dennis Undav so vorhabe. Das hat Dennis aber nicht überzeugt. Er sieht seine Zukunft in Stuttgart. Habt ihr schon 100-mal gehört, braucht man nicht nochmal aufdröseln. Und nun arbeitet der VfB Stuttgart an einer Lösung, um das Ganze irgendwie über die Bühne zu bringen. Das Gute ist, auch Brighton drängt auf eine schnelle Lösung, denn auch die wollen Planungssicherheit, denn ja, sie brauchen Klarheit bezüglich des Transferbudgets. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da nicht mehr, weiß ich nicht, bis August warten müssen, bis wir da Klarheit haben, sondern dass wir das dann jetzt hier in diesem Juli irgendwie noch über die Bühne bekommen. Kompliziert wird es, das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, bezüglich dieser Rückkaufoption. Da haben wir euch ja erzählt, dass Brighton den Spieler nach aktivierter Rückkaufoption nicht weiter transferieren kann. Sebastian, du warst am Samstag dabei. Da habe ich mich mehrfach ausgetauscht diesbezüglich, um verstehen zu können, ob das jetzt auch bedeutet, dass man ihn nicht nach Stuttgart verkaufen darf. Aber das soll wohl nicht so sein. Also es besteht für Brighton die Möglichkeit, ihn zu transferieren, aber nur zum VfB Stuttgart. Das ist genau, das,
also was Stand uns mitgeteilt jetzt wurde. Heißt es, Dennis Undav spielt in der kommenden Saison entweder für Brighton oder für den VfB, aber für niemand anderen, weil das der Vertrag wohl nicht hergibt. Andererseits muss man sich fragen, Recht auf freie Arbeitsplatzwahl, dies, das, ist das überhaupt, ich sag jetzt mal, sittenwidrig, oder ist das sittenwidrig, ja, so einen Vertrag zu machen? Was ist denn, wenn jetzt ein anderer Club kommt und sagt, wir wollen den Undav und wir zahlen an Brighton, die dann die Rückkaufoption gezogen haben, 35 Millionen oder so, und Undav sagt, ja, ich will da auch spielen. Also das ist alles relativ spannend, und dieses, ich hatte es eben schon gesagt, Fußball wird immer komplizierter, und dieses Vertragsgeflecht, gerade in der Person Dennis Undav, scheint ja wirklich sehr komplex zu sein. Und ich hoffe, dass die VfB und die Brighton Verantwortlichen überhaupt noch durchgucken, was jetzt welche Klausel überhaupt bedeutet.
Wir haben jetzt schon wieder ziemlich lang gesprochen in unserem Transfer-Update. Aber ich würde sagen, von den vielen möglichen Optionen, die noch zum VfB Stuttgart kommen könnten, lass uns noch zwei thematisieren. Lass uns anfangen mit Ibrahim Mazza, der aktuell bei der Hertha unter Vertrag steht. Der könnte die Antwort sein, wenn uns ein weiterer Offensivspieler verlassen sollte. Aber vielleicht kommt er auch einfach nur on top. Wir werden es sehen. Also er gilt zumindest mal als Megatalent. Mit 18 Jahren kommt er bereits auf 2 Bundesligaspiele, inklusive Tor, muss man sagen, und 13 Zweitligaspiele. Auch da hat er getroffen, dazu noch 2 Vorlagen geliefert. Ich glaube, wäre er zu Beginn der abgelaufenen Saison nicht aufgrund einer Meniskusverletzung ausgefallen, hätte er vermutlich noch mehr Einsätze sammeln können. Er ist ein Spieler, ja, mit einem sehr großen Aktionsradius, mit viel Mut zum Dribbling. Ähnlich wie Enzo Mio, würde ich sagen. Viele Topclubs sind an ihm interessiert. Tottenham, West Ham, Brighton. Ja, selbst Man City und Bayern. Also all die haben Bock auf Mazza. Es heißt aber, der VfB habe, Sebastian, ich habe gelernt, Stand jetzt die besten Karten.
So, Stand jetzt, ja.
So, 6 Millionen soll er kosten. Das wäre schon durchaus ein Wagnis, aber klar ist halt auch, ein junger deutschsprachiger Spieler mit seinen Anlagen und den Minuten im Profifußball, der ist für weniger einfach nicht zu bekommen. Mhm. Ja, also ja, super interessanter Spieler, kann ich an der Stelle auch schon mal sagen. Und wenn es wirklich was werden sollte mit Mazza, werden wir natürlich auch über ihn nochmal ausführlicher sprechen. Aber mal kurz an dich die Frage gerichtet, wäre es für dich denn sinnvoll, jetzt so einen relativ teuren Spieler zu verpflichten, der vielleicht jetzt noch gar nicht regelmäßig spielen wird, weil wir eben mit Enzo Mio, mit Angelo Stiller, wir haben vorhin über Rieder gesprochen, Atakan Karasor, das Mittelfeld eigentlich fast schon überbesetzt haben.
Schwierig zu sagen, aber du musst, glaube ich, jetzt dann auch mal so ein Stück weit mehr ins Risiko gehen. Und ich glaube, Mazza wäre dann ja eher so eine Art Mislintat-Transfer, der mich ein bisschen an Silas erinnert. Also ein junger Spieler mit zweifellos viel Potenzial, aber der schon für sein Alter sehr, sehr teuer ist, aber natürlich auch das Potenzial bietet, um seinen Wert halt ums X-fache noch zu steigern. Also insofern, ich würde sagen, ja, auch um halt noch Abgängen dann vorzubeugen, dass man da gut setzt, jemanden hat, den man entwickeln kann. Natürlich kommen auch wieder die Leute, die sagen, na, aber was ist denn, haben wir nicht so einen Spielertyp auch im eigenen NLZ? Muss man sich dann auch wieder fragen. Also muss man dann jemanden von der Hertha kaufen? Also man kann da, glaube ich, wirklich durchaus drüber diskutieren und drüber streiten, aber ich finde, es wäre eine gute Entscheidung.
Ein ähnlicher Spielertyp wie Mazza ist auch Cameron Puertas von Royal Union Saint-Gilloise mit 25. Er wird im August 26, hat er schon etwas mehr Erfahrung vorzuweisen. Europa League, Conference League, Champions League Quali, alles hat er schon gespielt. Dazu kommen eine Menge Einsätze in der belgischen JPL und in der Schweizer Super League. Die Schweiz ist seine Heimat, auch wenn er spanische Wurzeln hat. Im Januar 2022 wechselt er von Lausanne nach Brüssel. Und ja, die Entwicklung, die war dann richtig gut, hat 30 Spiele gemacht, 5 Tore erzielt, 16 Vorlagen, dazu kommen 12 Euroleague-Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen, auch richtig gut. Und sein Vertrag bei Union Saint-Gilloise läuft noch bis 2025, dementsprechend müsste man für ihn hier auch ein bisschen in die Tasche greifen. Seine Qualitäten sind definitiv das Passspiel, die Standards und er hat einen richtig guten Schuss. Ja, dazu kommen immer wieder starke Dribblings und Ablagen für die Mitspieler. Auch er, super interessanter Spieler. Ich befürchte, dass er aber nur in Frage käme, wenn Enzo Mio uns noch verlassen würde. Und das wollen wir ja nicht.
Das wollen wir auf gar keinen Fall. Aber man sieht ja auch, für Spieler, die eine Ausstiegsklausel haben, muss der VfB auf jeden Fall schon mal einen Plan B haben. Und auch für Spieler, die bei anderen Clubs eventuell noch auf der Speisekarte stehen, wie zum Beispiel Enzo Mio, der noch bei Olympia spielt und da noch auf sich aufmerksam machen kann. Auch da braucht man jemanden in der Hinterhand, um einen Abgang dann kompensieren zu können. Und die Namen, die gehandelt werden, scheinen auf jeden Fall mal so kadertechnisch und für die Position halt durchaus Sinn zu machen, dass sie dann der besagte Plan B sind, wenn Spieler noch den VfB verlassen werden.
Ja. Gut, Sebastian. Soweit unser Transfer-Update. Wir wollten noch über das ein oder andere sprechen, das wir aber dann auf eine der kommenden Folgen verschieben werden. Ganz wichtig für euch vielleicht noch, am Donnerstag startet der VfB Stuttgart in die Saison 24-25. Da steht dann der Trainingsauftakt auf dem Programm, aber nicht an die Mercedesstraße fahren, denn es sind keine Zuschauer zugelassen. Der Grund? Die Europameisterschaft. Der VfB Stuttgart kann sowohl Parkflächen nicht zur Verfügung stellen, noch ist es, glaube ich, möglich, ohne irgendwie Akkreditierung auf das Trainingsgelände des VfB zu kommen. Alles super schwierig, Sicherheitsfragen, ihr kennt das alles. Habt ihr schon wahrscheinlich auch in den diversen Medien mitverfolgen können, dass das wirklich sehr strikt gehandhabt wird. Das Gute ist, so ganz müssen wir nicht darauf verzichten, den VfB beim Trainingsauftakt zu beobachten, denn es wird am 4. Juli ab 10.30 Uhr auf diesem YouTube-Kanal, nämlich dem des VfB Stuttgart, eine Übertragung geben und dann kann man so schauen, wer alles auftaucht. Ich bin gespannt, ob Serhou Guirassy zum Beispiel nochmal auftauchen wird, weil der Transfer ja bislang noch nicht finalisiert wurde.
Stimmt.
Also müsste er eigentlich am 4. Juli hier aufschlagen, außer er hat ein bisschen mehr Urlaub bekommen, weil er ja auch noch Länderspiele zu absolvieren hatte nach Saison. Ende. Wer den VfB Stuttgart spielen sehen möchte oder überhaupt live in Action erleben will, der kann das 3 Tage später tun. Dann steht nämlich das erste Testspiel beim Oberligisten FSV Hollenbach an. Das Jacko-Derby heißt es immer so schön.
Oh ja.
7. Juli, 15 Uhr. Und wen wir da auch sehen dürften, Sebastian, ist Anthony Rouault. Der wird nämlich überraschend sowohl beim Trainingsauftakt am 4. Juli mit dabei sein, wie dann wohl auch beim Jacko Derby am 7. Juli.
Der hat was vor beim VfB, ne? Der hätte auch durchaus andere Optionen gehabt für den Juli bzw. für den August.
So sieht's aus. Also Thierry Henry, der U23-Trainer Frankreichs, wollte ihn eigentlich mit zu Olympia nehmen, aber Anthony sagte ab, möchte sich voll auf den Saisonstart hier beim VfB Stuttgart konzentrieren. Er hofft, mit guten Leistungen Sebastian Hoeneß davon zu überzeugen, dass er den Platz von Waldemar Anton vielleicht übernehmen kann und der VfB dann vielleicht gar keinen teuren Ersatz verpflichten braucht. Also das wäre natürlich für alle eine Win-Win-Situation. Ja. Für Enzo kam die Absage nicht in Frage. Er sagte sofort zu, ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit was zu tun hat, dass Enzo natürlich deutlich mehr Möglichkeiten auf Einsatzzeit hat und Anthony Rouault vielleicht davon ausgehen muss, dass er kaum eingesetzt wird. Und dann denkt er sich natürlich auch, okay, wenn ich die halbe Vorbereitung fehle, dann nicht die Möglichkeit habe, mich hier zu empfehlen und sitze dann zwar bei Olympia, was auch großartig ist, aber dann eben nur auf der Bank, ja, dann verliere ich vielleicht den Anschluss. Und wir haben ja eine ähnliche Story schon erlebt, Sebastian, mit Florian Müller damals,
ja,
der zu Olympia gefahren ist und im Endeffekt, ich möchte nicht sagen, seine komplette Saison deswegen in den Sand gesetzt hat, aber sich vielleicht keinen Gefallen getan hat mit diesem Move. Vielleicht hat man beim VfB auch davon gelernt oder daraus gelernt und hat sich gedacht, pass mal auf, Anthony, also wir würden dich hier gerne am 4. Juli begrüßen und wenn es für dich verschmerzbar ist, dann ja, sag doch dem lieben Thierry Henry ab. 2 Rausschmeißer noch schnell, Sebastian. Einmal neues Trikot, das soll morgen am Dienstag vorgestellt werden. Also auf jeden Fall soll es noch vor dem Trainingsauftakt kommen. Wir freuen uns drauf, werden es natürlich anschließend bewerten, so wie wir es immer tun, ja.
Genau.
Wie es genau aussehen wird. Ja, bitte.
Wird es nach jedem Spiel Kritik, ne? Also wir als Fashion-Podcast werden das dann ganz genau unter die Lupe nehmen und unser Rating dann hier für euch parat haben.
Gleiches gilt natürlich dann auch für das Champions League Trikot, das natürlich noch nicht in dieser Woche vorgestellt wird, aber irgendwann auch kommen wird. Und natürlich auch die Auswärtstrikots. Es wird auch noch 2 Sondertrikots geben. All das werden wir hier thematisieren. Und dann muss ich noch ein Thema kurz anbringen, weil das für ziemlich viel, zu Recht für viel Kritik gesorgt hat, unter den VfB-Mitgliedern vor allem. Am Freitag hattet ihr alle die Gelegenheit, eine der wenigen Restdauerkarten zu erwerben. Insgesamt waren die Dauerkarten ja auf 36.000 gedeckelt. Circa 33 Dauerkarten wurden bereits über die Dauerkartenverlängerung verkauft. Für die
33.000.
33.000, absolut richtig. Da, also jetzt geht's mit mir durch. Für die restlichen knapp 3.000 Dauerkarten meldeten sich weit über 30.000 VfB-Mitglieder und bekundeten ihr Interesse. Für den Verkauf kam dann das neue Ticketsystem zum ersten Mal zum Einsatz. Und jetzt muss ich dich fragen, Sebastian, hast du dein Glück versucht?
Ich habe mein Glück versucht, aber ich habe, bei mir war es so, ich habe diese erste Mail, die das Prozedere erklären soll, die habe ich nicht bekommen und die zweite Mail mit dem personalisierten Link habe ich bekommen am Freitagmorgen um 4.22 Uhr, aber die ist im Spam gelandet. Und als ich dann halt am Freitagmorgen die irgendwann mal gefunden hatte und draufgeklickt hatte, war ich glaube ich auf Platz 50.000 und habe es mir dann geschenkt, bei mir auch Luxusprobleme, weil ich habe zwei Dauerkarten, aber auf die warte ich auch noch. Also die sind schon abgebucht und so weiter, aber ich habe gesehen, viele Mitglieder oder viele Dauerkartenbesitzer haben ja ihre schon per Post bekommen, diese hybride Dauerkarte, und auf die warte ich auch noch. Also wenn die da wäre, wäre ich schon ein bisschen beruhigt, aber ja, man muss sagen, diese Verlosung quasi der restlichen Dauerkarten, die dann übrig waren, die war vielleicht gut gemeint, weil man sich nicht mehr mit 1000 Geräten quasi einloggen konnte, sondern diesen personalisierten Link bekommen hat, aber also es gibt da noch Potenzial und Luft nach oben, wie man das besser machen kann.
Ja, wir dröseln es nochmal ganz kurz auf und geben das auch mit raus, was der VfB Stuttgart dazu zu sagen hatte. Vielleicht erstmal ganz kurz zurückgesprungen in der Zeit. Wir erinnern uns, früher konnte man sich mit unbegrenzt vielen Geräten in die digitale Warteschlange einloggen und somit die Chance erhöhen, eine niedrige Position zu ergattern. Jetzt war es so, also eigentlich muss man dazu sagen, am späten Donnerstagabend bekam man eine E-Mail mit einem persönlichen Einladungslink für den Ticketshop. Das kam bei mir auch an. Vor Verkaufsstart musste man den Link dann anklicken, um sich in die virtuelle Warteschlange des Ticketshops zu stellen. Dort wurde einem dann ein Warteplatz zugelost und das hatte halt den Vorteil, dass der Link nur auf einem Endgerät genutzt werden konnte. Also ein Mitglied, eine Chance, so könnte man zusammenfassen. Soweit so gut, dann ist eben das passiert, was du jetzt schon geschildert hast, und es gibt unterschiedliche Gründe, warum einige Mitglieder eben leer ausgingen. Also wer weder die Benachrichtigung zum Dauerkartenverkauf noch den Einwahllink erhalten hat, hat vermutlich die Einwilligung widerrufen, dass die Mailadresse zur Zusendung von Werbung durch den VfB genutzt werden darf. Hier hätte man gegebenenfalls vielleicht im Vorfeld nochmal explizit darauf hinweisen können, dass das zukünftig nötig ist, um Dauerkarten bzw. Karten zu erwerben. Allerdings muss man dazu sagen, dass man beim Abmelden vom Newsletter darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass man zukünftig auch keine Ticketinfos erhält. Aber ich weiß es, wer liest das schon? Also das geht halt einfach durch und ich glaube, es wäre schon eine Möglichkeit gewesen, da nochmal eine kurze Mail rauszuschicken. Leute, wenn ihr Dauerkarten wollt, achtet darauf, dass ihr im Newsletter angemeldet seid, weil sonst kriegt ihr einfach diesen wichtigen Link nicht.
Genau, und wenn du halt den ganzen Prozess so elementar neu gestaltest, dann finde ich es halt komisch, dass es halt innerhalb dann von 24 Stunden, also Donnerstagabend kommt dann der Link, ab Freitagmorgen gilt er. Also das finde ich dann schon ein bisschen seltsam. Und wie gesagt, wenn du diesen ganzen Prozess dann komplett so veränderst, dann muss man wirklich die Mitglieder, die Dauerkarteninhaber, da wirklich besser drüber informieren. Also es kann ja eigentlich nicht sein, dass ich Newsletter-Abonnent sein muss, um halt eine Dauerkarte kaufen zu können. Und bei anderen Newslettern ist es ja auch so, ich kann dann ja anklicken, welche Art von Korrespondenz möchte ich. Möchte ich Werbung? Möchte ich nicht. Möchte ich wichtige Informationen zu Tickets? Möchte ich. Möchte ich Informationen zum Verein? Möchte ich. Und das gab es ja im Vorfeld alles nicht. Also ich würde sagen, so kommunikativ war dieser Prozess nicht gut.
Ja, es hätte besser sein können, da gebe ich dir recht. Aber für euch wichtig, werft einen Blick in die Newsletter-Einstellungen, damit ihr bei künftigen Bestellphasen nicht wieder leer ausgeht. Also das ist wichtig. Es gab noch einen weiteren Fall, dass die erste Mail ankam, aber die zweite Mail, also die mit dem Einladungslink, im Spam-Ordner landete. Das war bei dir der Fall, wenn ich es richtig verstanden habe?
Nee, bei mir kam die zweite Mail mit dem Link an im Spam-Ordner, aber die erste habe ich nie bekommen.
Ja. Achso, die hast du gar nicht bekommen?
Die habe ich gar nicht bekommen. Ich habe auch noch mal im Spam geguckt. Ich habe vom VfB genau eine E-Mail im Spam und das ist dieser Link. Aber diese Mail davor, die über das Prozedere informiert, die habe ich schlichtweg nicht bekommen.
Nun gut, also wir bleiben jetzt bei der Variante, dass man die erste Mail bekommen hat, die zweite Mail dann im Spam-Ordner landete. Genau. Hierauf hatte der VfB natürlich keinen Einfluss und außerdem wurde in der ersten Mail, die du jetzt nicht bekommen hast, aber es wurde halt in der ersten Mail am Donnerstag explizit darauf hingewiesen, auch den Spam-Ordner nach dem Einladungslink zu durchsuchen, wo dann auch am Freitag einige fündig wurden, musste man sagen. Es gab wohl aber auch noch den Fall, dass manche Mitglieder die zweite Mail mit dem Einladungslink schlichtweg nicht erhalten haben, also auch nicht im Spam-Ordner. Und das war wohl ein technisches Versandproblem, das eben durch das neue System entstanden ist. Und der VfB teilte mit, bei diesen Mitgliedern entschuldigt sich der VfB und bietet ihnen die Chance auf den Erwerb eines kleinen Teils von Dauerkarten. Also da müssen wir jetzt mal abwarten, wie das genau abläuft. Über das Vergabeprozedere wird der VfB zeitnah informieren. Was man natürlich jetzt an der Stelle sagen kann, ja, hätte man das nicht mal irgendwie testen können. Ich gehe mal davon aus, dass man da schon Tests drüber laufen lässt. Aber dass natürlich dann die Realität nochmal anders aussieht. Ich sag mal so, wenn das jetzt eine einmalige Sache bleibt und wir in Zukunft einfach ein besseres Ticketsystem haben und nicht mehr diese Zustände, dass halt Leute mit 25 Monitoren irgendwie versuchen, sich Tickets zu ergattern, dann soll es mir recht sein. Blöd wäre es natürlich, wenn wir jetzt in den nächsten Monaten regelmäßig derartige Probleme haben. Aber ich bin mir sicher, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim VfB Stuttgart händeringend an diesem Problem arbeiten werden. Und man sieht ja, der VfB Stuttgart geht dann auch auf die Leute zu und sagt, okay, wir entschuldigen uns und geben euch die Möglichkeit, nochmal eine Dauerkarte zu erstehen. Das finde ich schon gut. Man ist damit aus meiner Sicht vernünftig umgegangen.
Genau, und ansonsten muss man vielleicht mal ein ernstes Wörtchen mit dem neuen Dienstleister reden. Und ein Vertreter davon sitzt ja auch im Aufsichtsrat. Also die Wege sind kurz, dann vielleicht einfach mal SAP in die Pflicht nehmen. Weil also ich finde, wenn man schon ankündigt, Achtung, die Mail landet im Spam, dann hat's auch was mit dem Absender zu tun. Ja.
Insofern, ich glaube, das hängt wirklich mit deinem Provider zusammen, mit deinem Mail-Provider. Also ich glaube,
Aber jeder hat einen anderen Mail-Provider. Und wenn es überall im Spam landet, dann würde ich sagen, liegt's nicht nur an den Empfängern. Ne?
Also ja, ich werde es jetzt nicht auflösen können, aber das hatte ich ja durchaus auch schon, dass bei mir Sachen auf einmal im Spam-Ordner landen, die bei anderen halt nicht im Spam-Ordner landen. Also, keine Ahnung. Da müssten wir jetzt mit einem IT-Fachmann sprechen, den haben wir nicht zur Hand. Wir hoffen einfach, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. Das wäre schön. So, und wir hoffen jetzt, Sebastian, dass du dich nicht mit Corona ansteckst, dass ich kein Corona habe.
Weil ich wollte gerade sagen, also ich glaube, du bist aktuell eher gefährdet als ich, wenn ich dich so rumhusten höre.
Ja, ich hoffe, das ist einfach nur vorübergehend der Fall, denn am Donnerstag steht schon wieder eine Aufnahme an, dann mit Teilen des Vereinsbeirats. Das könnte auch ganz interessant werden. Ich hoffe, ich kann diese Aufnahme wahrnehmen. Bedanke mich jetzt erstmal bei dir, dass du dir nochmal Zeit genommen hast,
um
mit mir über Transfers und weitere Themen zu sprechen. Und, was ich auch noch sagen möchte, in der vergangenen Woche verstarb ein echtes VfB-Unikat, unsere allseits beliebte Oma Inge. Ja, und wir möchten der Familie und den Freunden von Oma Inge unser herzliches Beileid aussprechen. Und wir hoffen, liebe Oma Inge, dass du die Champions League-Auftritte deines VfB jetzt von einem anderen Ort, aber genauso leidenschaftlich wie immer mitverfolgen kannst. Sebastian, bis, ich sag mal, demnächst. Mal sehen, wie sich das alles so entwickelt. Erkältungstechnisch hat mir großen Spaß gemacht.
Wie immer, und,
wie gesagt, bis bald.
Ciao.
Ciao.